Hallo, dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Fotografin in Düsseldorf. Mein heutiger Gast hat wenig mit Fotografie zu tun, bis auf die Tatsache, dass ich schon mal vor meiner Kamera stand.
Hallo, liebe Zuhörer. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, und zwar die liebe Christa Greis. Christa, würdest du dich kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Christa Maria Greis und ich lebe im schönen Koblenz, bin Trainerin für achtsamkeitsbasierte Verfahren, Coaching und meine Besonderheit ist die Arbeit mit Menschen 65 plus, vor allen Dingen Frauen 65 plus. Das ist so meine Lieblingsmenschen in Bezug auf Weiterentwicklung und ich unterstütze diese Frauen mega gerne dabei, so richtig schön ihren Alltag zu rocken und aus diesem unglaublichen Reservoir, also von Kraft und Lebenserfahrung zu schöpfen und das jetzt so ins letzte Lebensdrittel ganz, ganz positiv einzubringen.
Danke. Ich hatte auch schon das ein oder andere Coaching-Gespräch bei dir, wo es auch um Achtsamkeit, wo es um die Analyse von bestimmten Gefühlen ging. Und ich weiß, dass das sehr erfolgreich war und mir sehr geholfen hat. Sag mal, Christa, was haben denn deine Eltern sich vorgestellt, was du mal beruflich machen wirst?
Oh mein Gott, das ist jetzt eine heikle Frage. Ich glaube, dass sich meine Mutter vorgestellt hat, ich komme ja aus einem Winzerbetrieb, weißt du? Und ich glaube, damals war das alles noch damit verbunden, dass man irgendwie an der Mosel im Weinbau dann tätig sein wird. Oder in diesem Umfeld, ja? Das heißt eben Fremdenverkehr oder in der Dienstleistung, ne? Und ich glaube, die hatten da wenig Ansprüche an mich.
Okay. Und erinnerst du dich noch daran, mit welchen Dingen du dich als Kind gerne beschäftigt hast, was dich als Kind begeistert hat?
Also, ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich mal als der Pastor neu eingeführt wurde, musste ich mit meiner Freundin ein Gedicht aufsagen. Und diese, etwas auswendig zu lernen, es vorzutragen, so ein bisschen, ich glaube, das konnte ich damals schon gut. Einfach so mit Menschen reden, ja, okay. Auf Menschen zugehen.
Okay, also du hast keine Probleme, mit Menschen umzugehen. Und wie hast du dich denn für diese Ausbildung entschieden, die dich zu dem gemacht hat, was du jetzt bist?
Oh ja, das ist ein ganz spannender Weg gewesen, weil ich habe ja in 2004 mit der Kinesiologie begonnen. Also ich hatte vorher schon, ich habe dann Arzthelferin gelernt, das ist mein Grundberuf. Und in diesen medizinischen Berufen ist es ja auch ganz schön, wenn du so ein Feeling für Menschen hast, ja. Und ich würde sagen, dass ich sehr empathisch bin, sehr mitschwingen kann. Und das hat mir die Arbeit mit Menschen immer schon leicht gemacht. Und aufgrund meiner eigenen Geschichte hat mich halt stark interessiert, wie werden wir zu den Menschen, die wir sind, ja, mit unseren ganzen Macken, mit unseren ganzen Herausforderungen, die wir mitbringen oder den unterschiedlichsten Möglichkeiten, mit Herausforderungen umzugehen, ja. Und dann habe ich in 2004, in 98 habe ich dann im Parkschlösschen angefangen, Tram-Trabach als Sekretärin und habe dort dann auch die Ausbildung zur Ayurveda-Therapeutin gemacht, weil mich die Alternativmedizin, die alternativen Möglichkeiten immer schon stark interessiert haben. Ich hätte gerne zum Beispiel auch die Ausbildung gemacht als Heilpraktikerin. Also das war, ich habe mir als junge Frau, als ich noch in der Ehe war, immer wieder Prospekte schicken lassen und hätte das ganz gerne gemacht damals, aber es war nicht möglich. Und das war dann so der Einstieg in diese Alternative, also dass ich praktisch so von Grund auf nochmal andere Dinge gelernt habe Und 2004 bin ich dann in die Ausbildung zur Kinesiologin gegangen. Und das war ein ganz spannender Prozess.
Ja. Also ich habe mal Kinesiologie erfahren, das ist wirklich was total Tolles. Kannst du das mal kurz beschreiben, wie Kinesiologie wirkt?
Ja, also Kinesiologie an sich heißt ja die Lehre von der Bewegung, ja. Und benutzen oft auch ein dreischenkliges Dreieck für den Körper, die Biochemie und die Psyche, ja. Und wenn diese drei Dreiecke, also die drei Linien des Dreiecks im Einklang sind, dann ist es ein gleichförmiges Dreieck, dann kann man sagen, ist der Mensch in Balance, ja. Gerät eine dieser Linien aus dem Gleichgewicht, wird größer oder kleiner, verschiebt sich das ganze Dreieck, ja, und der Mensch also gerät aus der Balance. Das heißt, wenn ich eine körperliche Störung habe, dann wirkt sich das auf meine Psyche aus und auf meine Biochemie. Und die Kinesiologie versucht eben, das in Einklang zu bringen, ja. Und es ist praktisch wörtlich übersetzt, bedeutet Kinesis die Bewegung, und die Lehre von der Bewegung ist halt die Kinesiologie. Und das meint eben nicht nur die körperliche Beweglichkeit, sondern auch die geistige, mentale Beweglichkeit und auch die der Psyche. Ja?
Aber das wird auch dann mit körperlicher Spannung gearbeitet, soweit ich mich erinnere.
Also du meinst jetzt den Muskeltest wahrscheinlich,
genau,
ne?
Genau, genau.
Der Muskeltest ist praktisch ein Indikator. Also das ist praktisch so, dass der Körper direkt befragt wird, ob er auf gewisse Situationen Stress hat. Ja, also das ist immer nur ein Modell für den Moment, ja, okay. Dass ich in dem Moment eine Frage stelle und dann kann, es ist ja, also heute weiß ich, dass man das eigentlich auch ohne den Muskeltest mit herausfinden kann, weil wir Menschen wissen eigentlich intuitiv sowieso immer, was das Beste für uns ist und wenn eine Störung da ist. Nur wir haben es verlernt, diesen Zugang zu uns zu finden. Ja, und da ist der Muskeltest einfach ein schönes Instrument, um das sichtbar zu machen.
Also ich habe das mal bei einer Heilpraktikerin erfahren, die hat dann Medikamente abgefragt, ob das Richtige für mich ist.
Ja.
Und während des Studiums hatte ich eine Kollegin, also eine, die das auch machte, und die hat das auch gemacht. Ich war total fasziniert davon, ja. Wie die an, also man fragt dann ab, ja oder nein, und der Körper reagiert entweder mit Spannung oder entspannt oder so.
Ja,
fand ich total faszinierend.
Ja, das ist es auch. Und es ist halt, wenn du die entsprechende medizinische Ausbildung hast, kannst du auch medizinisch damit arbeiten. Da ich ja also nicht auf der medizinischen Ebene arbeite, sondern auf der edukativen Ebene, also des Umlernens, ja, nutze ich den Muskeltest zum Beispiel, um Körperstress darzustellen. Oder wenn eine Situation ist, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man ein Bild aufstellt und ein Bild zeichnet und dort ein bisschen die Situation darstellt, die jetzt gerade eine Herausforderung ist. Und dann kannst du den Muskeltest fragen und einfach schauen, welche Aspekte aus dem Thema könnten jetzt hilfreich sein anzuschauen. Ja?
Wahnsinnig. Also ich habe ja schon lange akzeptiert, dass es Dinge gibt, die man wirklich kaum erklären kann. So habe ich eben gearbeitet an einem anderen Rechner und hatte die Idee, die Christa wollte sich doch melden für unser Gespräch. Und dann bin ich an mein Handy gegangen und dann hattest du mir tatsächlich geschrieben. Mhm. Oder vor ein, zwei Tagen habe ich meiner Tochter einen Gruß geschickt. Da rief sie mich an und sagte, Mama, ich habe gerade an dich gedacht und wollte auch gerade fragen, wie es dir geht. Und sagte dann, guck mal, es funktioniert.
Ja.
Ja, und also das ist, ich denke, diese Erfahrung haben wir alle schon gemacht, dass wir an einen Menschen denken und dann klingelt das Telefon.
Ja.
Und da ich ja schon Coaching-Gespräche mit dir hatte, weiß ich um deine Empathie und deine Fähigkeit mitzufühlen. Das, du sagst, das ist dir von der Natur aus gegeben, aber du hast es doch auch sicherlich noch ausbildungstechnisch untermauert. Wie hast du das gemacht?
Ja, ich habe das praktisch immer wieder nochmal was Neues hinzugelernt. Also nach der Kinesiologie habe ich dann die Klopftechnik nach Gallo auch, habe ich Ausbildung gemacht zu. Also das sind diese, also wenn du mit den Meridianpunkten arbeitest.
Ich weiß, ich kenne das. Ich benutze die auch mal, ja genau.
Schön. Und daraufhin gibt es also das, da gibt es eine Fortbildung, habe ich dann für Kinder und Jugendliche und Familien gemacht. Und aber all diese Dinge, die kannst du ja praktisch adaptiert auch auf alles an, auf alle anderen Zielgruppen anwenden, ne? Und dann kam das Achtsamkeitsthema dazu, weil das war dann um 2010 rum. Da bin ich dann wirklich an MBSR hängen geblieben, also dieses Mindfulness-Based Stress Reduction Programm aus Amerika von Jon Kabat-Zinn. Und die 8-Wochen-Kurse habe ich bei 3 unterschiedlichen Lehrern besucht, ja, und habe da schon ganz viel für mich mit rausgenommen. Habe so gemerkt, also wenn ich diese Achtsamkeit von Anfang an gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich viele Entscheidungen in meinem Leben schon anders treffen können. Ja, weil dieses im Moment sein, im Hier und Jetzt sein, mich wirklich auf das besinnen, was jetzt im Moment gerade ist, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, um resilient zu werden oder die Resilienz aufrechtzuerhalten. Ja, und gerade jetzt in dieser extremen Belastungszeit mit der Corona-Krise, ja,
Wirtschaft, all den schrecklichen Nachrichten, ja.
Ganz genau. Was bleibt uns letztendlich, als dass wir auf uns zurückgeworfen nach Lösungen suchen, ja, und Methoden, die uns dann in der Situation weiterhelfen können. Und das ist also wirklich eine ganz, ganz, ich würde sagen, mit dieser Achtsamkeit wurde das andere rund, ja. Kinesiologie, die Klopftechnik. Und was mir auch sehr viel gebracht hat, war dann die Ausbildung beim Veit Lindau. Ich habe in 2017/18 eine Coaching ein Jahr gemacht, 1,5 Jahre Coaching-Ausbildung bei ihm und jetzt noch mehr in der Life Trust Coaching-Ausbildung. Das Ganze noch mal vertieft. Und ich habe so eine schöne Palette an Möglichkeiten.
Ja, ich merke das schon. Du hast ja eine Menge an Ausbildung gemacht. Das ist ja der Wahnsinn. Und hast du das Gefühl, dass das fortgeschrittene Alter, in dem du ja auch bist, wie alt bist du jetzt, Christa?
66, ja.
Dass dir das eine andere Haltung all diesen Themen gegenüber gibt?
Ja, auf jeden Fall. Und mir wird immer bewusster, dass das ja, jetzt jeder Tag ein geschenkter Tag ist, ja. Es kann ja immer, es kann morgen anders sein. Wirklich die, sagen wir mal, die Tendenz, so die letzten Jahre meines Lebens, wie Gott, wie lange die sein werden, das wird ja nicht, werde ich nicht entscheiden. Aber ich kann entscheiden, wie ich die gestalten will. Und da alles für tun, um gut auf diesen letzten Weg gehen zu können. Und das ist für mich wirklich eine ganz, ganz große Auseinandersetzung jetzt nochmal mit dem Leben. Weil ich schaue im Rückblick auf das Leben, was ich gelebt habe, ja, sehe, wie die unterschiedlichsten Stationen waren, sehe, wie oft sich Dinge wiederholt haben, bis der Schritt zum Lernen dann endlich getan werden konnte. Verstehst du, was ich meine?
Ja, sehr gut. Ich verstehe sehr gut, was du meinst.
Und dann aus diesen Erfahrungen heraus, auch mit diesem Erfahrungsschatz, jetzt neu zu entscheiden, okay, es immer klarer zu kriegen, das hast du schon probiert und das war nichts. Also bitte, dann versuch nochmal was Neues. Ja? Mach was anderes. Und ich habe das tatsächlich auch in meinem Leben umgesetzt. Ich war ja, bin mit 62 Jahren von der Mosel. Also ich war immer an der Mosel. Also es ist meine Heimat. Und habe dort auch in einer Wohnung alleine gelebt und bin dann von dort aus in eine WG gezogen. Und habe 3 Jahre in dieser WG gelebt mit wir waren, also in Höchstzahl waren wir 15 Leute, ja. Und das hat meine, also hat man nochmal meinen Blick auf die Welt, auf das, wie Leben möglich ist, wie unterschiedlich Menschen ihr Leben gestalten. Das hat meinen Horizont so erweitert, weißt du? Das war einfach eine unglaubliche Gnade, das alles noch erleben zu dürfen und dann aus diesen Erkenntnissen wieder neue Lernschritte zu tun.
Okay, Christa, du warst verheiratet,
ja,
und du hast zwei Kinder.
Drei Söhne.
Drei Söhne. Okay, ja. Und du lebst jetzt alleine.
Genau.
Sag mal, wie alt möchtest du werden?
Also ich habe meine Mama als Beispiel, die ist jetzt 88. Die hat nie geraucht. Ich habe ja geraucht. Das ist jetzt immer noch so ein bisschen ein Damoklesschwert, wo ich denke, es könnte vielleicht dann doch nicht so ganz funktionieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich 95 Jahre alt werde.
Ja, super.
Also das ist so etwas, was sich vor allen Dingen in der geistigen Frische, die zu werden und mit einer Selbstständigkeit. Und Beate, da bist du mir ja auch ein Vorbild.
Danke.
Guck mal, du hast noch 6 Jahre mehr auf dem Buckel. Ich sag's jetzt mal so lasch, ja. Und ich finde das so spannend. Wir haben ja eine komplett also wirklich ganz konträre Sozialisation hinter uns.
Genau.
Und ich habe deinen Podcast neulich gehört mit den jungen Männern, die dich da interviewt haben. Und das fand ich auch hochspannend, deinen Weg zu hören. Und dann dachte ich, jetzt guck dir das mal an. Wir sind durch Facebook aneinander gekommen, ne? Konnten uns da finden und haben dann jetzt unsere Freundschaft, ich würde es jetzt schon fast als Freundschaft bezeichnen.
Würde ich auch, ja.
Ja, und so unterschiedlich, wie wir sind. Also ich finde, ich kann so viel von dir lernen und so viel auch noch mitnehmen an Impulsen. Und,
ja. Danke, das ist zu viel. Also ich danke dir. Also ich finde das ja auch toll, was das Internet für Möglichkeiten und für Kontakte schafft.
Ja.
Und wir haben ja, ich habe dich ja auch schon fotografiert, da komme ich gleich drauf. Vorher noch eine Frage, hast du Vorbilder?
Es ist total verrückt. Ich hatte, als Kind das Vorbild Sissi.
Ach, ist das schön, ja.
Und dafür musste ich richtig, ist eine Geschichte, die ich dazu erzählen könnte. Und die Romy Schneiders war natürlich auch so dann als Frauenbild. Ich fand die immer sehr emanzipiert und wie ich heute weiß, war es ja auch eine gebrochene Frau. Ne?
Ja.
Ja. Ja, auch eine sehr durch Schicksalsschläge, durch eigentlich ihre Traumas oder Traumata in der Kindheit und Jugend haben sie auch zu der Frau gemacht, die sie war und woran sie letztendlich dann auch zerbrochen ist. Ne? Ja, und deswegen, also das war so, Meryl Streep ist ein Vorbild, also finde ich eine ganz spannende Frau. Ja.
Finde ich auch, ja.
Jenseits von Afrika ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja.
Das heißt, in der tiefen Seele bist du auch eine Romantikerin.
Ja, irgendwo ganz tief schon, ja.
Ja, ich auch, Christa. Christa, du hast schon gesagt, wir haben uns über Facebook kennengelernt und zwar brauchtest du Fotos für deine Homepage. Und,
genau.
Da haben wir uns kennengelernt und dann habe ich ja an dem Projekt Human Body gearbeitet und dann hast du mir da deine Geschichte erzählt und das war eine ganz spezielle und zwar trägst du ein Gebiss.
Genau.
Und du hast dann dieses Gebiss rausgenommen und ich habe dich dann ohne Zähne fotografiert und wir haben darüber gesprochen, wie mich das erschüttert hat. Also ich werde zu diesem Podcast auf meiner Homepage auch gerne die unterschiedlichen Fotos stellen, neben all den anderen Links und Erklärungen zu den Namen, die du mir jetzt genannt hast. Wir haben darüber gesprochen, wie erschüttert ich war, weil du so anders ausgesehen hast. Mhm. Also ich habe dich auch als eine sehr lebendige, im Leben stehende, agierende Frau erlebt. Und dann hast du dein Gebiss rausgenommen und dann... Ich weiß nicht, was da passiert ist. Es hat mich total tief berührt. Und sag doch mal, wie du diese Fotos oder was haben diese Fotos mit dir gemacht, als du das gesehen hast, jetzt eingefroren auf dem Foto, dich ohne Zähne.
Also das ist total spannend. Also ich finde die Fotos überhaupt nicht schlimm. Ich konnte dein Entsetzen nicht nachvollziehen.
Na, das ist ja in Ordnung. Also schlimm. Schlimm würde ich das auch nicht nennen, aber irgendwas hat mich da unglaublich berührt und angetriggert. Ich konnte es ja kaum in Worte fassen. Also irgendwie, ich habe mir irgendwie, als wenn der Tod durchs Zimmer gegangen war. Das ist sicherlich irgendwie vielleicht jetzt ein bisschen stark formuliert, aber das ist mir so eingefallen. Also ich kann immer eigentlich noch nicht sagen, was mich da so angetriggert hat, als ich das gesehen habe und die Veränderung gesehen habe. Das war ja der Punkt. Ja. Also wie stark so ein fehlendes Gebiss ein Gesicht verändern kann.
Man kann es auch umdrehen, Beate, in dem, was eine moderne Prothetik in der Lage ist, aufrechtzuerhalten. Ne? Also wenn man es jetzt mal positiv formuliert, ne? Und diese Geschichte mit dem Zahnverlust ist ja eine Geschichte.
Mhm. Ja? Ja, klar. Ja.
Und es ist letztendlich, glaube ich, hat das eben auch ganz viel mit meinem Leben, mit meiner Geschichte zu tun. Ich weiß noch genau, wann das begonnen hat mit dem Zahnverlust, als dann... Und ich hatte halt eben eine Fehlbehandlung beim Zahnarzt. Der Zahnarzt war leider dann nicht mehr auffindbar. Die Praxis war von heute auf morgen geschlossen und ich hatte keine Regressansprüche mehr. Und so ist so eine richtig schlimme Odyssee, also eine Odyssee an weiteren schlimmen Behandlungen und Behandlungsfolgen entstanden, die also wahnsinnig kostspielig ist. Das macht dich arm, ja. Wirklich, wenn du nicht diese Grundlage oder diese Rücklagen hast, das privat zu finanzieren. Und es ist ein unglaublicher Leidensweg. Und das war mir eigentlich wichtig, das einmal darzustellen, weil das ist so ein verdecktes Leiden. Weil es ist so stigmatisiert, dass Menschen, die davon betroffen sind, sich ja gar nicht trauen, sich damit zu zeigen.
Ja, ich denke auch, dass, weil man das natürlich nicht sieht. Es, in der heutigen Zeit, auch aufgrund der modernen Technik, triffst du nicht auf Menschen, die kein Gebiss haben. Also das kennst du nur von Fotos aus Asien, Afrika oder sonst woher. Ja. Da gibt es schon mal Fotos von total spannend aussehenden Menschen, die einfach kein Gebiss haben. Aber wir in unserem Umfeld sehen das eben nicht. Und ich habe ja diese Fotos auch gemacht und wie gesagt, deine Geschichte auch erzählt. Und ich kann ja nur berichten, was es mit mir gemacht hat. Also schlimm würde ich das auch nicht bezeichnen. Ich kann gar nicht sagen, was das für Gefühle sind. Für mich hatte das auch viel mit Weiblichkeit zu tun. Du bist ja auch eine sehr weibliche Frau. Du trägst dein Haar offen und lang und hast ein ganz bezauberndes Lächeln. Und plötzlich war da so ein anderer Aspekt da und das hat mich einfach so total berührt. Sind denn deine Klienten oder Patienten oder weiß nicht, wie du nennst, sind das mehr Frauen oder auch Männer?
Also sind Klienten, Klientinnen in der Hauptsache Frauen. Also im Achtsamkeitsbereich habe ich auch schon mit Männern gearbeitet, Achtsamkeitstraining weitergegeben, also die 8-Wochen-Kurs oder 10-Wochen-Kurs. Aber in der Hauptsache arbeite ich mit Frauen, ja. Und es ist mir also immer klarer, dass ich auch für Frauen ab 60 wirklich die Richtige bin, weil ich ganz viel von dem verstehe, was Frauen in dieser Phase des Lebens bewegt, ja. Ich habe selbst viele, viele Herausforderungen überstanden, bin damit reifer und weiser geworden. Und ich glaube, ich habe so das Glück oder die Gabe, Menschen positiv motivieren zu können, auch mit so ein bisschen Freude und Humor. Ja? Weil es geht, was Schlimmes zu akzeptieren, anzunehmen, was ist, und dann zu schauen, wie kann ich die Karre aus dem Dreck ziehen oder wie kann ich das, was da am Mist vor mir liegt, zu Dünger machen. Ja, das, was ich weiter was ich weiter in die Welt bringen will oder was mir noch am Herzen liegt. Was möchte ich noch in meinem Leben erreichen oder was möchte ich mir noch gönnen? Welche Träume habe ich noch nicht verwirklicht? Weil mich erschüttert das immer, wenn ich höre, dass wenn wirklich ein Mensch gehen muss und dass es dann gar nicht mehr so um Reichtum und all diese Dinge geht, die wir anhäufen können an Besitz, sondern letztendlich ist die Frage, wie habe ich gelebt und wer ist in der letzten Stunde noch bei mir? Das sind die Fragen, die ja eine Rolle spielen oder die eigentlich sinnvoll sind, ne?
Also die Frage nach dem Sinn deines Lebens muss ich dann gar nicht stellen, weil du hast schon selber beschrieben, was du als Sinn deines Lebens ansiehst. Ja. So, spielt denn das Annehmen von Weiblichkeit oder das nicht, die nicht gelebte Weiblichkeit auch eine Rolle?
Ich denke, dass ich die mittlerweile ganz viel nachgereift habe. Ich gehe jetzt zum Beispiel seit einem Jahr in eine Biodanzergruppe und das ist ja eine ganz, ganz schöne sinnliche Erfahrung, Biodanzer. Also das Tanzen, die Berührung, das Miteinander gemeinsam schwingen und sich fühlen, sich wahrnehmen, das Achtsamkeitstraining ist auch so ein, ja, es führt auch in die Wahrnehmung der Sinnlichkeit, finde ich.
Meine Frage galt eigentlich nicht dir, sondern deinen Klientinnen. Aber schön, dass du sie für dich auch beantwortet hast. Ich wollte wissen, ob das bei deinen Klientinnen ein Thema ist. Alter, Weiblichkeit, nicht gelebte Weiblichkeit oder ja, in diese Richtung
gehen. Das geht auf jeden Fall immer mit. Das schwingt immer mit in den Themen. Das ist, okay. Ne? Weil, schau, wenn ich merke, dass eine Depression sich breit macht oder dass ich so in Stimmungsschwankungen bin, ne? Dann sind ja unerfüllte Bedürfnisse stehen ja oft dahinter. Oder eine Aggression, die nicht ausgedrückt werden darf. Und das hat ganz viel mit Kraft und auch Wut zeigen dürfen, Emotionen zeigen dürfen, die nicht immer wieder runterschlucken. Und das geht, also das führt bei mir sofort in den Körper. Ich merke sofort, wie ich dann körperlich in eine andere Haltung komme. Und das hat auch ganz viel mit Sinn, also Sinnlichkeit ist ja das Weiche, wenn es wieder weich werden darf.
Das Wahrnehmen.
Das Wahrnehmen, also genau.
Ich finde, Sinnlichkeit ist auch eine Form von Genuss. Also etwas mit seinen Sinnen wahrzunehmen, ist auch eine Form von Genuss für mich.
Ja, absolut.
Und also ich kann das bestätigen. Ich bin auch seit geraumer Zeit oder auch seit einigen Jahren an dem Punkt, dass ich bestimmte Gefühlslagen auch körperlich spüre. Mhm. Also das habe ich sicherlich als junge Frau auch nicht gekonnt, aber das habe ich auch gelernt, dass das möglich ist oder dass bestimmte Themen, also im Körper an bestimmten Stellen einfach ein bestimmtes Gefühl auslösen. Und es ist eben wichtig, das auch wahrzunehmen. Mhm. Ich übe mich da immer noch drin. Also beim Fotografieren merke ich manchmal, bin ich manchmal nicht in der Lage, was aufzunehmen. Aber ich hatte gestern ein Shooting mit einer Mutter und einer Tochter und die 16-Jährige, die war die pure Unschuld. Das hat mich unglaublich berührt. Das hat mich so berührt, dass so ein junges Mädchen quasi wirklich, ja, also und ich fand das auch unglaublich heilsam, so etwas überhaupt zu sehen, dass es diese Form von Unschuld noch gibt. Ja. Wenn ich mich so gerade umgucke in der Welt, da ist ja nichts von Unschuld zu sehen, aber das hat mir sehr gut getan, das zu sehen, so, und das, da war ich auch sehr, sehr glücklich, also das Shooting hat mir auch ganz viel gegeben und ich war auch ganz zufrieden. Okay, ein paar Tage später und einen Tag später kommen dann die anderen Fragen, aber das ist ein anderes Thema.
Beate, weißt du, ich finde, wenn es uns gelingt, dass wir wahrnehmen, okay, da baut sich jetzt sowas auf wie eine Trauer oder eine Angst oder irgendwie das schöne Gefühl wird auf einmal unterwandert von negativen Gefühlen. Das ist ja oft ganz stark miteinander gekoppelt, weil wir uns die schönen Gefühle gar nicht so langfristig gönnen können. Da kommt ja gleich dann sowas von unten heraus, was dann, nee, aber du hast es ja eigentlich gar nicht verdient, dass es dir gut geht. Und ne, Vögel morgens pfeifen, Hut an, Katz, so diese Sprüche, ja?
Ja,
und
ja.
In dem Moment, wo ich es merke, kann ich dadurch, dass ich meine Körperhaltung verändere, schon etwas dagegen tun. Das ist ganz stark miteinander verbunden. Wir haben viele Möglichkeiten zu reagieren. Ja, nicht nur annähernd, sondern wirklich für uns adäquat zu handeln dann. Und das ist schon ein bisschen Training und braucht ein bisschen längeren Atem. Ja, aber wirklich im Compound-Effekt sind ja die kleinen Übungen, die ich täglich mache, die bringen nachher die große Wirkung. Ja,
also ich für mich habe ja festgestellt, dass wenn ich Stress habe, dann in die Muckibude zu gehen, mir sehr hilft.
Ja.
Also das ist dann in die Bewegung kommen, also einfach in Bewegung kommen, das ist das Gute. Nein, was ich eben beschrieben habe, war, dass ich, wenn ich dann meine eigene Arbeit angucke, dann kommen Fragen und Zweifel. Das hat aber das Gefühl von dieser Unschuld, die ich gestern wahrgenommen habe, nicht zerstört. Aber das sind also, das passiert immer, ich bin halt die größte Kritikerin und meine eigenen Arbeit kritisiere ich natürlich total stark. Das bringt mich aber auch weiter, das macht ja nicht nur fertig, das ist ja auch der Motor für Veränderung. Also das habe ich eben gemeint. Mhm. Ich war heute Morgen in der Muckibude, weil ich dachte, das würde mir heute gut tun. Diese Idee hatten wohl auch noch ganz viele andere. Es war da so voll und es roch da so nach Schweiß, dass ich wirklich nach 20 Minuten nach Hause gegangen bin. Also sonntags morgens ist wohl nicht die Zeit für mich, in die Muckibude zu gehen. Egal.
Überlass das den jungen Menschen, die dann nur das Wochenende zum Trinken
haben. Ja, ganz genau. Das sind die Berufstätigen, die können halt nur am Wochenende. Habe ich auch gedacht, das muss ja nicht sein. Aber ich hatte heute irgendwie Zeit und dachte, es wird mir gut tun. Aber das war nicht. Ich werde morgen früh wieder gehen. Da sind die alle wieder in ihren Büros und auf ihren Arbeitsstellen. Und ich kann es mir einteilen, weil ich da hingehe. Christa, lass uns mal ein kleines Spiel machen. Ich stelle dir zwei Gegensatzpaare vor und du musst dich für eins entscheiden.
Okay.
Also, Wildcampen oder Luxushotel?
Da erwischst du mich jetzt gerade. Ich entscheide mich jetzt mal fürs Wildcampen, weil ich das noch nie gemacht habe.
Okay. Singen oder tanzen?
Oh, ist auch beides.
Okay, 2 Wochen aufs Handy oder auf den Computer verzichten?
Auf den Computer.
Strandurlaub oder Städtetrip?
Städtetrip.
Viel Geld oder viel Freizeit?
Das ist mir auch zu platt, da fehlt genau die Mitte.
Fernsehen oder ein Buch lesen?
Buch lesen.
Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto?
Die wahre Liebe.
Gesund oder lecker?
Beides.
Cocktail oder Wein?
Wein.
Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch?
Morgenmensch.
Die Zukunft planen oder auf sich zukommen lassen?
Also ich habe bis jetzt immer, ich habe nicht geplant, ich habe es auf mich zukommen lassen.
Alles wissen oder alles haben?
Beides nicht.
Schoko oder Vanillepudding?
Vanille.
Ketchup oder Mayo?
Rot-Weiß.
Kochen oder bestellen?
Kochen, natürlich.
Rührei oder Spiegelei?
Rührei.
Sprudel oder normales Wasser?
Normales Wasser.
Lässig oder figurbetonte Klamotten?
Lässig.
Instagram oder Facebook?
Zurzeit Facebook. Übe Instagram.
Netflix oder Amazon Prime?
Kann ich nicht mitreden.
Komödie oder Horrorfilm?
Komödie.
Hund oder Katze?
Katze.
High Heels oder flache Schuhe?
Flache Schuhe.
Intelligenz oder Schönheit?
Wow, schöne Intelligenz.
Drachen oder Einhörner?
Also ich habe gerade das Einhorn für mich entdeckt.
Okay, meine Enkeltochter auch, die ist auch ein absoluter Einhorn-Fan. Also Einhörner liebt sie über alles.
Das ist total spannend. Mir ist tatsächlich in einer Hypnosesitzung das jetzt begegnet. Und von daher mache ich dem jetzt mal die Tür auf.
Und war das dein Kraft, als dein Krafttier oder als was ist dir das Einhorn
begegnet? Es war ganz spannend. Das hat mich auf eine Reise eingeladen.
Okay. Mhm. Und da schließt sich meine nächste Frage an. Wenn du irgendwo auf der Welt leben könntest, wo wäre das?
Also ich finde, hier in Europa zu leben, ist schon eine Gnade. Darauf möchte ich auch gar nicht verzichten. So der Wechsel zwischen Allgäu und Meer, das wäre auch eine schöne, spannungsreiche Geschichte.
Wofür würdest du dich entscheiden?
Ich glaube eher so, also das Allgäu, damit meine ich also die Berge im Hintergrund, ne? So, mhm. Ja. Ich glaube dann eher dort.
Aha. Ja, ich bin ja der Meertyp. Ich liebe es ja, am Meer zu sein. Mhm.
Ich liebe das auch, aber nicht immer.
Okay. Christa, wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
Also, ich stehe mitten in der Nacht auf jeden Fall auf, wenn jetzt ein Anruf käme, dass mich irgendjemand braucht. So.
Das heißt, du hast dein Telefon tatsächlich eingeschaltet?
Ich habe das nicht, ich habe es nicht im Zimmer. Es liegt halt im Nebenraum.
Okay.
Und ich weiß nicht, ich habe so den Gedanken, wenn es notwendig wäre, würde ich es hören. Das ist irgendwie so in mir, das Gefühl. Ja, ja, also ich habe das jetzt nicht laut gestellt oder so, sondern einfach darauf vertrauen, dass wenn es notwendig wäre, wäre ich da.
So. Sag mal, wenn du drei geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, leben oder tot, das ist egal, ja, welche wären das?
Also die Sissi würde ich gerne einladen, um wirklich über ihr Leben
Die echte oder Romy Schneider?
Nein, die echte. Die echte. Weil das interessiert mich schon sehr. Ich glaube, ich würde gerne die Frauen einladen, die für uns das Wahlrecht durchgesetzt haben. Also mit dieser Gruppe Frauen würde ich gerne wirklich mal intensive Gespräche führen. Und was haben wir? Also Künstlerin, ich glaube die Frida Kahlo, die noch dazu, ja, zu nehmen.
Okay. Ja, Frida Kahlo ist wirklich eine sehr schillernde Person. Ja. Die hat ja nun auch diesen unglaublich schweren Unfall gehabt, war dann ja wirklich auch ans Bett gefesselt und hat ja niemals ihre Kreativität aufgegeben. Mhm. Das war ja, also ich glaube, das hat ihr ja, also ihre Fähigkeit, kreativ zu sein und ihre Bilder zu malen, das hat ihr ja unglaublich viel Kraft gegeben.
Und die Frau hat, glaube ich, trotz ihrer Einschränkung, trotz ihres Handicaps gelebt.
Ja, ich glaube auch. Ja. Also was ich von ihr weiß, was ich gelesen habe, würde ich das auch sagen, war das auch eine sehr starke, unglaublich starke Frau. Die hat mich, die beeindruckt mich auch. Hier über meinem Computer hängt auch ein Bild von ihr. Und auch ihre Kunst, die ist so, ja, sie ist sehr beeindruckend. Mhm. Okay, ich glaube, jetzt habe ich meinen Fragenkatalog beendet. Noch eine Frage habe ich. Welche persönliche Frage würdest du mir gerne stellen?
Ich würde dich gerne fragen, wie du es schaffen kannst oder ob du eine Idee hast, wie du es schaffen kannst, so von deinem hohen Leistungsanspruch, von deiner Perfektion doch ein bisschen runterzukommen und dir mit Milde und Güte zu begegnen.
Also du hast recht, ich habe einen sehr hohen Anspruch an meine Arbeit und obwohl ich manchmal auch sehr schludrig bin, habe ich das Gefühl, wenn ich ein paar Sachen mache, aber ich habe schon einen hohen Anspruch. Ich glaube nicht, dass ich da, also ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass ich, wenn ich diesen Anspruch aufgeben würde, wäre ich nicht mehr ich. Also das.
Es geht, glaube ich, auch gar nicht um den Anspruch. Das war, glaube ich, nicht die Frage, sondern wie kannst du es dir erlauben, auch immer sanfter zu dir zu werden, weißt du?
Ja. Die Zuhörer meines Podcasts wissen es ja auch, ich war ja 5 oder 6 Jahre schwer depressiv und in dieser Zeit habe ich nicht fotografieren gekonnt. Also ich konnte nicht fotografieren und habe damals mit Stoff gearbeitet. Und das hat mir natürlich auch, da bin ich sehr oft an meine Grenzen, an Grenzen gestoßen, weil ich bestimmte Dinge nicht konnte. Und das konnte ich aber akzeptieren. Da konnte ich wirklich mit umgehen, dass ich da Grenzen hatte und habe es trotzdem weitergemacht. Also manchmal greife ich auch zu Aquarellfarben und bringe Farben auf Papier. Und da habe ich auch keinen Anspruch. Da habe ich einfach nur den Anspruch, dass es mir Freude macht. Sonst habe ich da keinen Anspruch so. Ich kann schon sanft mit mir sein. Also ich weiß, vor einer Woche hatten wir den ganzen Vormittag das Problem, dass der Podcast nicht zustande kam. Da gab es irgendwie ein technisches Problem, was aber eher mit der Plattform zu tun hatte als mit mir. Und da war ich fix und fertig, weil das nicht klappte, weil ich mir das auch nicht erklären konnte. Und dann bin ich erstmal in die Muckibude gefahren und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, so, das war jetzt dieser Tag, den kann ich nicht mehr ändern. Der ist jetzt so gelaufen, wie er gelaufen ist. Wer weiß warum, ich weiß es nicht. Morgen ist ein neuer Tag.
Ja.
So, und dann habe ich mich entspannt und dann ergab sich abends aber noch die Möglichkeit, mit einer Fotografin einen Podcast aufzunehmen, die 20.000 Kilometer entfernt war,
nämlich in
Australien. Es ist eine deutsche Fotografin, die ist nach Australien ausgewandert, die begleite ich schon sehr lange über Facebook und dann ergab sich das und plötzlich klappte die Technik und wir haben uns unterhalten. Das war dann so die Belohnung dafür, dass ich vorher diesen Tag einfach akzeptiert hatte, so wie er war. Habe ich so empfunden. Und da bin ich wirklich sehr entspannt auch ins Bett gegangen. Also das gelingt mir schon mal, dass ich dann, also ich werde dieses Erlebnis von diesem Montag werde ich auch so schnell nicht vergessen. Da konnte ich ja eben akzeptieren, der Tag, der ist jetzt so gelaufen, du kannst es nicht ändern, nimm es hin. Und dann bin ich ja quasi belohnt worden. Das werde ich auch bestimmt nicht wieder vergessen und mich immer wieder daran erinnern. Ich glaube, dass ich aus Erfahrung heraus doch schon sanfter mit mir umgehe.
Ja, schön, wunderbar.
Also heute Morgen, als ich ins Parkhaus kam und das schon so voll war, dachte ich, ach, du könntest jetzt eigentlich sofort wieder nach Hause fahren. Die Muckibude ist wahrscheinlich total voll. Sag ich, nein, du hast es dir vorgenommen, geh rauf. Dann bin ich raufgegangen, dann habe ich fast keinen Spind gefunden. Mhm. So voll war das in der Frauenumkleide. Und dann habe ich immer noch nicht aufgegeben. Und dann habe ich nur gemerkt, dass die Luft wirklich so stark nach Schweiß roch, wie es mir wirklich unangenehm ist. Das wollte ich nicht. Und dann habe ich entschieden, jetzt gehe ich. Aber erst wollte ich doch bitte so diszipliniert sein und mein Vorhaben erstmal in die Tat umsetzen. Mhm. Aber dann aufzuhören, fand ich auch eine gute Entscheidung und jetzt nicht auf Biegen oder Brechen da zu bleiben. Die Notwendigkeit bestand ja nicht. Na, ich denke schon, dass ich lernen kann, also gelernt habe, mit mir etwas sanfter zu sein. Ich glaube schon. Und ich glaube, Achtsamkeit ist der Schlüssel dazu. Also diese sich selbst wahrnehmen, was du mit mir auch geübt hast und so, das finde ich unglaublich wichtig. Es gelingt mir, also in der Shooting-Situation gelingt es mir noch nicht immer, weil da gibt es so viele Aspekte, auf die ich achten muss. Und da übersehe ich manchmal so Gefühle, die ich eher wahrnehmen sollte. Aber da ich das jetzt im Rückblick dann sehe, hoffe ich, dass ich das in Zukunft, dass ich da auch anders mit umgehe. Also ich finde auch, dass Leben ein unentwegtes Lernen ist, was ich total angenehm finde. Mhm.
Und das Leben ist immer für uns. Das Leben ist immer für uns.
Genau, also das Gefühl habe ich an manchen Tagen auch sehr stark. Da fühle ich mich dann auch beschenkt. Also ich meine, ich fühle mich eh beschenkt. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe einen Kühlschrank. Ich habe Menschen um mich, die mich fragen, wie es mir geht. Oder eine Schwester, die mit mir in Urlaub fährt, in einer Woche. ja, Ende dieser Woche fahren wir in Urlaub ans Meer. Also ich habe zwei entzückende Enkelkinder. Elmo hat morgen Geburtstag. Leider müsste ich da schon um 7 Uhr anrufen, um ihm zu gratulieren, bevor er in die Schule geht. Und das ist, glaube ich, ein bisschen früh. So früh bin ich noch nicht wach. Aber ich werde mit ihm am Mittwoch, werde ich mit ihm Geburtstag feiern. Also ich fühle mich auch, also es gibt Momente, wo ich mich auch vom Leben beschenkt fühle. Geht es dir auch so?
Total. Für mich war heute der Tag auch ein echtes Geschenk. Ich war nämlich zu meinen Enkelkindern und habe meine 6-jährige Enkeltochter erlebt bei ihrem ersten Auftritt auf der Bühne auf einer Kinderfasnacht, also Kinderkappensitzung. Und es ist ja so schön, dass wir das jetzt wieder haben dürfen. Also nach 3 Jahren Corona endlich mal wieder sowas zu feiern und dass die Leute sich wieder trauen und rausgehen und dass ich ja auch einfach mich wieder traue, das zu tun. Das finde ich, war ein unglaublich schöner, sehr schöner Nachmittag und es hat mir wahnsinnig gut getan mit den jungen Leuten, mit den Kindern dort zu sein. Ich finde, das gibt einem auch immer wieder, also mir gibt das Energie. Ich tanke mich da auf und ich darf ja dann auch gehen, wenn es mir zu viel wird. Ne? Und so konnte ich das auch wunderbar genießen. Das war also eine richtig schöne Geschichte heute.
Also für uns beide ist Rentnerin sein kein Konzept. Wir werden, ne, oder?
Also ich finde, das ist etwas, für mich ist lebenslanges Lernen das Konzept.
Ja, und auch aktiv im Leben stehen. Ja. Sicherlich mit weniger Druck, das ist, das können wir uns jetzt so einteilen. Aber dieses, also auf der Couch sitzen und das Leben an sich vorbeiziehen lassen, ist nicht das, was wir haben möchten.
Nee, ich finde, das ist auch nicht gesund. Das ist auch nachweislich, dass, also es gibt ja eine Studie darüber von der Uni in Köln, also Sportuni, da gab es mal eine Studie. Die haben getestet, welche Menschen also länger leben auch. Ne? Okay. Und ich glaube, also die Leute, die in die Rente gegangen sind und von da aus dann beschlossen haben, sie genießen jetzt ihr Leben, machen Reisen und tun all das, was sie sonst nicht tun konnten, die hatten es eigentlich, die waren weniger resistent, also die hatten eine frühere Sterbezeit als die, die sich zum Beispiel dann um ihre Enkelkinder gekümmert haben oder sich irgendwo nochmal karitativ engagiert haben. Ne? Und die, die was Neues gelernt haben, ja, die hatten die besten Aussichten, ja, geistig, seelisch gesund zu bleiben. Weil das also das Gehirn herausfordert, weil unsere Gehirnzellen, die Neuroplastizität unseres Gehirns, die will ja gefordert werden. Und da darf wirklich jeden Tag etwas Neues dazukommen.
Wow, ja. Das finde ich jetzt ein wunderbares Schlusswort. Mhm. Ein lebenslanges Lernen erhält uns lange am Leben, genau. Quasi.
Ja, vor allen Dingen auch körperlich, geistig und seelisch fit. Ja.
Christa, ich danke dir für dieses Gespräch.
Ich danke dir.
Das war sie, die heutige Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe, Fotografin in Düsseldorf. Und ich freue mich sehr, dass du bis hierhin zugehört hast und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin sage ich, bleib gesund.